Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute wieder mit einem Gast, der ja in unserem Bereich sehr gut reinpasst. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe direkt an dich. Stell dich gerne einmal kurz vor.
Hallöchen, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Kathi von Equinality und ja, ich bin Psychologin, arbeite hauptberuflich mit Tiermenschen und deren emotionalen Herausforderungen, vor allem wenn sie chronisch kranke Tiere vielleicht haben, aber auch wenn sie aus anderen Gründen in Richtung Fellnasen-Burnout, sage ich immer, abrutschen, also wenn einfach die Freude verloren geht und das Hobby oder auch der Lebensinhalt nicht mehr die Ressource ist, die es mal war. Das ist so mein Hauptschwerpunkt. Und auf der anderen Seite unterstütze ich aber auch Menschen in Tierberufen, damit sie die emotionalen Herausforderungen ihrer KundInnen gut begleiten können. Genau, ich bin 33 mittlerweile, klingt wild, gehört aber vielleicht auch ein bisschen in die Vorstellung heute, weil es ja ein bisschen eine andere Podcast-Folge wird. Und ich bin ganz gespannt, was ich so teilen darf und soll und worüber wir reden werden.
Ja, du hast es gerade schon ganz gut angeteasert. Es soll diesmal gar nicht so sehr um deinen Beruf gehen. Wir haben uns ein bisschen die Freiheit genommen und dich gefragt, ob du persönlich werden möchtest. Du darfst natürlich jederzeit, wenn es dir zu persönlich wird, auch Bescheid sagen und es etwas nicht teilen. Aber du hilfst ja nicht nur anderen Menschen, wenn die Tiere chronisch erkrankt sind, sondern du lebst auch selber mit einer chronischen Erkrankung. Ist das richtig? Und magst du uns davon ein bisschen was teilen?
Ja, ihr dürft mich so ein bisschen lenken und bremsen, weil es ist tatsächlich nicht nur eine chronische Erkrankung. Aber ich denke mal, das, was jetzt vielleicht auch auf Instagram ab und zu mal irgendwie Thema war und worauf wir heute so ein bisschen mehr schauen wollen, ist ja das Thema Post-Covid, was ja vor 3 Jahren ungefähr in mein Leben dazugekommen ist. Hätte ich mir anders gewünscht, kann ich schon mal sagen. Also kann ich nicht empfehlen. Aber ja, mittlerweile habe ich irgendwie so einen Rhythmus, glaube ich, gefunden. Zusätzlich habe ich aber auch seit meiner Kindheit schon Migräne und das hängt so ein bisschen zusammen. Das heißt, es kann sein, dass ich darauf heute ab und zu auch nochmal eingehe, weil Post-Covid nicht nur an sich Symptome mitgebracht hat, sondern auch Dinge, die schon da waren, eben verstärkt hat. Und das ist so ein bisschen die Kombination, die es manchmal herausfordernd macht. Und was keine Erkrankung ist, aber trotzdem vielleicht gesagt werden sollte, weil auch das mit zusammenhängt. Ich bin außerdem neurodivergent, also ADHS gesichert und gerade noch in der Autismusdiagnostik, was eben auch ein Stück weit mit reinspielt, weil dann eben Symptome jetzt nicht mehr so gut kompensiert werden können, weil dafür nicht die Kapazität da ist und so weiter. Also ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man wissen muss. Die anderen Sachen lasse ich einfach mal weg, um es einfach zu machen. Und ja, wir können da gerne reingehen, fragt mich alles. Ich kann meine Grenzen gut wahren. Ihr dürft einfach jede Frage stellen und dann gucken wir.
Ja, du unterstützt ja nicht nur andere Leute mit ihren Tieren, du hast ja selber auch eine ganze Menge zu Hause. Wie sehr schränken dich da deine Erkrankungen ein oder wie sieht es dann im Alltag für dich aus, da ja, deinen Tieren gerecht zu werden, ohne dass du selber komplett dabei untergehst?
Ja, warte kurz. Die Frage muss ich sortieren. Ja, nee. Spaß bisschen beiseite. Also ich glaube, erstmal darf man wissen, dass ich wahnsinnig privilegiert eigentlich noch bin mit dieser Erkrankung. Also es gibt noch deutlich, deutlich schlimmere Verläufe.
Vielleicht darf ich ganz kurz einmal einhaken. Vielleicht erklären wir nochmal für alle, die es nicht wissen, was so deine Symptome sind. Ich glaube, die meisten können zwar mittlerweile mit Post-Covid was anfangen, aber es gibt ja doch unterschiedliche Ausprägungen auch von den Symptomen. Vielleicht holen wir dann nochmal ganz kurz alle ab, bevor wir jetzt zu tief einsteigen.
Ja, voll. Und ich beschränke mich mal auf so 5 bis 10 Hauptsymptome. Symptome, sonst wird es lang, weil das einfach eine Erkrankung ist, die den ganzen Körper, das ganze Nervensystem, aber auch alle möglichen Organsysteme und so weiter betreffen kann. Also In meinem Fall ist es so, dass ich vor allen voran dieses klassische Thema halt von Belastungsintoleranz. Das heißt, wenn ich körperlich, emotional, kognitiv in irgendeiner Weise über diese, nennen wir sie, fiktive Grenze schreite, weil niemand kann sie ganz genau benennen, dann kann es sein oder ist es sehr wahrscheinlich so, dass sich meine Symptome zumindest zeitweise verschlechtern. Sie können sich aber auch für immer verschlechtern und ich bleibe dann auf einer sogenannten schlechteren Baseline. Also Baseline nennen wir halt den Punkt, wo wir sonst so mit einer chronischen Erkrankung rumdümpeln. Das, was andere gesunde Menschen einfach als gesund und normal bezeichnen würden, hat bei uns ja immer mit einer gewissen Symptomlast zu tun. Und zusätzlich zu dieser Belastungsintoleranz, die ich halt im Auge haben muss, gehört bei mir aber ganz klar nach vorne dieses Thema Nervenschmerzen. Was eben auch mit meiner Migräne kollidiert. Mein kleiner Hund möchte auch etwas dazu sagen. Könnte sein, dass man den zwischendurch hört, nicht wundern. Genau, und dann aber auch auf der kognitiven Ebene ganz doll zwischendurch das Problem, Worte zu finden und auch mich auszudrücken. Also ich habe dann so ein bisschen das Gefühl, als wäre meine Zunge so eine Tonne schwer und ich kann nur so richtig langsam sprechen. Das ist heute ganz gut. Das merkt man mir meistens beim Arbeiten nicht an, weil ich früh genug meistens die Kurve kriege und mich schone. Sehstörungen, also generell eine wahnsinnige Reizsensitivität. Also alles ist mir im Endeffekt schnell zu viel. War es schon immer, obviously, bei Neurodivergenz, aber ist halt richtig, richtig stark geworden. Ja, verschiedene andere Schmerzen noch, Magen-Darm, großes Thema. Ich vertrage fast keine Lebensmittel mehr. Ja, so in die Richtung. Ich glaube, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, dass ganz viele Ebenen irgendwie betroffen sind. Und im Alltag, habt ihr vollkommen recht, habe ich ja einige Fellnasen bei mir. Es sind jetzt mittlerweile leider nur noch 2 Hunde und meine 4 Ponys und 2 Hofkatzen haben wir noch hier, aber die können sich zum Glück relativ gut selbst versorgen. Da habe ich gar nicht so viel mit zu tun, außer ein bisschen zu kraulen. Genau, und auch da muss man sagen, bin ich wahnsinnig privilegiert, dass ich ein richtig gutes Unterstützungsumfeld habe, weil ansonsten hätte meine Zukunft definitiv ohne Pferde ja ausgehen müssen, sage ich mal, wenn die nicht hier bei mir vorm Haus wären. Mir geht's ja jetzt heute auch viel, viel besser als noch vor 2 Jahren oder so. Wenn die nicht vor meiner Haustür wären, hätte ich es gar nicht geschafft, irgendwie zum Stall zu kommen oder so. Weil es halt zeitweise so stark mit der Fatigue, also dieser Erschöpfung, die damit einhergeht, ist, dass ich halt phasenweise wirklich 23 Stunden halt im Bett lag. Und die 1 Stunde beinhaltet halt auch sowas wie pinkeln gehen oder irgendwie was trinken oder so. Genau. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich hier dieses Unterstützungsumfeld habe und auch, dass die Ponys hier direkt vor der Haustür wohnen. Sonst wäre das für mich zumindest locker 2 Jahre lang gar nicht möglich gewesen. Und heute so, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, was auf mehreren Ebenen für mich komisch ist, aber sie stünden jetzt in so einem Pensionsbetrieb, in Vollpension oder so, dann würde es vielleicht irgendwie reichen, wenn ich an den Tagen nicht arbeite, dass ich irgendwie 2-mal die Woche hin kann. Wenn dann da aber viele Menschen zum Beispiel sind, kann ich halt damit rechnen, dass ich 2 weitere Tage im Anschluss mindestens dann eher nur rumliege. Und dementsprechend funktioniert mein Leben eigentlich nur, weil es hier so mega reizarm ansonsten ist.
Ja, krass. Also ich glaube, das war jetzt nochmal auch ein gutes Bild für alle, um zu verstehen, was diese Krankheit eigentlich bedeutet. Ich glaube, man hört zwar viel davon, aber das dann nochmal so in dem Detail mitzubekommen, ist ja doch was anderes. Wenn man jetzt in seinem Umfeld niemanden hat, der betroffen ist, ist einem das vielleicht ja gar nicht so klar. Und ich glaube, das so auf die Tiere zu übertragen, hilft dann auch nochmal zu sehen, ne, was es tatsächlich für dich bedeutet. Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, es ist jetzt deutlich besser als vor 2 Jahren. Ist es quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen von selbst besser geworden oder hast du dafür was getan in irgendeiner Form? Wir wissen ja, dass es irgendwie immer noch sehr schwierig ist, dass es keine richtigen Medikamente, keinen wirklich evidenzbasierten Behandlungsplan gibt oder so. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, wie das bei dir war. Ich weiß, das ist total individuell, aber ja, vielleicht kann jemand was davon mitnehmen.
Ja, also genau, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal betonen, was du eh schon gesagt hast, Carina. Das ist super individuell und bitte Habt nicht ein schlechtes Gefühl, wenn ihr jetzt von mir Dinge hört und sagt, ja, das mache ich aber ja schon, wieso wird es nicht besser? Also im Endeffekt ist die Antwort erstmal keine Ahnung, warum es bei mir ein Stück besser geworden ist, so dumm es klingt. Ich glaube, es ist halt eine große Portion auch einfach Glück. Auf der anderen Seite aber auch wirklich radikale Entscheidungen für mein Leben, die ich getroffen habe. Also mein Leben findet nur noch auf diesem Hof ja eigentlich statt. Dazu muss man sagen, ich habe auch noch einen kleinen Hund dazu bekommen, als ich schon Post-Covid hatte. Das ist so eine richtig schlaue Idee, Leute. Aber ja, naja, gute Ideen haben wir ja manchmal mit unseren Tieren. Der hat seit einem Unfall wahnsinnig viele Themen, vollkommen egal jetzt eigentlich, aber eben auch eine starke Trennungsangst. Das heißt, ein bisschen hilft er mir dabei, ein gutes Argument zu haben, was nicht meine Erkrankung ist, diesen Hof nicht zu verlassen. Und es bedeutet halt wirklich, ich fahre nicht irgendwie selber einkaufen oder so. Wenn das mal vorkommt, dann ist das wie so ein Highlight-Ausflug quasi. Es findet nur in dieser reizarmen Umgebung statt. Und ich habe nur noch digital eigentlich Menschenkontakt. Klingt jetzt richtig wild. Also im Privatleben auch noch anderen Menschenkontakt, aber im Berufsleben eigentlich nur noch so. Ich hatte jetzt eine Ausnahme von so einem Offline-Event, was ich mit 2 Tagen vorher fast nur im Bett liegen vorbereitet habe. Aber ja, ich habe ganz, ganz klare Entscheidungen treffen müssen. Das war auch gar nicht ein Wollen, die damit zu tun haben, dass ich mich im Zweifel alle halbe Stunde hinlegen könnte oder entscheiden könnte von jetzt auf gleich, jetzt muss ich einen ganzen Tag liegen oder so. Und das können viele Menschen nicht, ja. Also ich habe auch in meinem Umfeld, Grüße gehen raus, ganz, ganz tolle Menschen, die leider auch betroffen sind und die zum Beispiel ihre Berufstätigkeit nicht weiterführen konnten. Und wenn ich nicht in dieser Selbstständigkeit wäre, die ich mir genauso bauen kann, wie ich das möchte, dann wäre das bei mir mit Sicherheit am Anfang zumindest auch der Fall gewesen. Ich wollte ja damals zum Beispiel eine PsychotherapeutInnen-Ausbildung machen, musste ich halt streichen, weil es gibt keine inklusiven Angebote, die in irgendeiner Form nicht mit meiner Anwesenheit verknüpft sind oder nicht im Klinik-Setting hauptberuflich quasi stattfinden. Und das könnte ich gar nicht, ne? Mit den Lichtern, den anderen Reizen, den ganzen Menschen und so. Genau. Das heißt, ich habe ganz, ganz tatsächlich mutige zum Teil Entscheidungen getroffen, vor allem aber sehr traurige Entscheidungen. Das musste ich in irgendeiner Form halt für mich akzeptieren und integrieren, was ich zum Großteil auch gut habe, auch wenn es manchmal noch ein bisschen wieder hochkommt an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich vielleicht ein bisschen pragmatischer gesehen ganz viel noch für mich mache, ist eigentlich fast permanent so eine Pulsuhr tragen und für mich halt ausgerechnet, wie mein Puls oder welche Schwelle mein Puls nicht überschreiten darf, um in diesem Pacing-Bereich zu bleiben, also in dem Bereich, wo mein Körper das noch bestenfalls zumindest der Norm entsprechend, die berechnet werden kann, regulieren kann. Das habe ich eine Zeit lang sehr akribisch gemacht und habe gemerkt, dass das wirklich ein Stück weit verbessert hat. Ja, und dann gibt es halt so kleinere Sachen wie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, weil meine Ernährung ist halt eigentlich auch für die Tonne, wenn man ehrlich ist, weil ich halt vieles einfach nicht mehr vertrage und Nährstoffe mit Sicherheit fehlen. Dann sowas wie Kompressionsstrümpfe. Also ich bin quasi so eine richtig schrullige Omi mit meinen komischen Hobbys und meinen Kompressionsstrümpfen. Ich schmunzel da immer drüber, weil ich das irgendwie ganz lustig finde, beziehungsweise es mir auch hilft, damit umzugehen, weil die einfach helfen, meinem Körper helfen, das Blut halt durch den Körper zu pumpen. Mein Herz hat halt ziemlich was abbekommen und meine Lunge. Und dementsprechend habe ich dahingehend halt auch viele Symptome. Genau, was noch? Naja, Schmerzmittel in einer Menge, die nicht auf der Verpackungsbeschreibung Beilage steht. Und ich glaube, ein etwas radikalerer Schritt war tatsächlich auch aufzuhören, zu Ärzten zu laufen. Und das empfehle ich bitte wirklich niemandem, ja. Also bitte, wenn ihr die Kraft habt und da irgendwie Unterstützung habt, dann macht das, sucht für euch eine Lösung. Ich habe schlichtweg für mich keine gefunden und ich lebe hier halt relativ abseits. Und ja, für Ärztinnen muss ich halt mindestens, also Fachärztinnen, mindestens 1 Stunde Anreise oder so in Kauf nehmen. Das hat mich halt so geschreddert, sage ich mal, damals in der Zeit, wo ich noch viel versucht habe, irgendwie über Ärztinnen zu erreichen. Und die wussten es ja schlichtweg auch nicht besser, ne? Also jetzt kann man vielleicht noch mal ein Stück mehr irgendwie hier und da ausprobieren. Aber man fühlt sich halt ganz, ganz viel wie so ein Versuchskaninchen. Und die sagen manchmal auch Dinge wie, ja, dann müssen sie jetzt langsam aufbauen, wieder Sport machen. Und ich denke mir, mein Körper denkt, wenn ich hier sitze, dass ich jogge. Können wir vielleicht über was anderes sprechen, als jetzt Sport zu machen? Also das ist lange her, ne? Aber da gab es einfach auch sehr, sehr viel Missverständnis. Ich habe auch von Ärztinnen gehört, dass die Krankheit gar nicht existiert. Also die ist komplett halt auf die veraltete Ansicht von Psychosomatik geschoben haben, von wegen, man bildet sich das dann ein, was ja faktisch kompletter Müll ist. Aber ja, dementsprechend habe ich solche Stressoren aus meinem Leben entfernt und das wird mir langfristig nicht gelingen. Ich werde das wieder aufnehmen müssen an der einen oder anderen Stelle, weil ich auch wissen muss, was zum Beispiel Herz und Lunge halt langfristig so machen. Aber ja, das war auf jeden Fall auch etwas. Und ich glaube, zusammenfassend kann man es als Check wirklich, was sind die Stressoren, weil alles, was Stress auslöst, ist einfach pures Gift und versuch so viel wie möglich davon zu eliminieren und dir halt Unterstützung zu suchen. Das war für mich übrigens super schwer, weil ich so der Typ bin von, ja, kann ich schon alles alleine. Und jetzt muss ich bei allem um Hilfe bitten. Und es ist wahnsinnig anstrengend auf dieser Ebene. Aber auch tatsächlich einfach etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ja, das war jetzt viel und chaotisch. Ich hoffe, man konnte mir folgen.
Ja, du hast gerade von der radikalen Akzeptanz, sage ich mal, gesprochen. Hast du Tipps, wie du da hingekommen bist für dich? Oder ist das eher ein, ja, die Zeit hat ergeben?
Es ist. Nee, ich würde nicht sagen, dass die Zeit es per se ergibt, weil ich glaube, man kann sich da auch echt jahrzehntelang gegen wehren und richtig verbittern, sage ich mal. Also das macht ja schon viel mit dem eigenen Leben. Nee, ich glaube, so blöd es klingt, aber ich hatte da halt Glück, dass ich ein Stück weit schon geübt war, dass ich seit der Kindheit beispielsweise die Migräne hatte und da ganz viele Situationen erlebt habe, die mit Hilflosigkeit und mit Schamgefühlen und so weiter einhergegangen sind. Dementsprechend bin ich, glaube ich, so ein bisschen vorbereitet gewesen. Das klingt richtig weird, aber ja, ich meine das auch gar nicht irgendwie auf so einer esoterischen Ebene, sondern einfach für mich vom Selbstwirksamkeitsempfinden hatte ich das Gefühl, ich kann das jetzt bewältigen und es wird schlimm, aber das wird nicht irgendwie mein Ende bedeuten, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe mich ganz viel in diese Gefühle reingestürzt, weil ich wusste, sie werden mir helfen, das zu verarbeiten. Also die ganze Trauer, die damit einherging, und so weiter. Habe aber genauso auch die Tage akzeptiert, wo ich einfach ultra genervt bin von meinem Körper. Die habe ich auch heute immer noch mal. Also kommt durchaus vor, aber nicht längst nicht mehr so krass. Und ich glaube, ein Stück weit ist eins meiner liebsten Mittel natürlich der Katastrophenhumor. Man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt. Also das hilft mir durchaus auch, ein Stück weit das zu verarbeiten. Ich habe aber auch Menschen an meiner Seite, im Freundinnenkreis, die wahnsinnig hilfreich für mich sind, weil die auf der einen oder anderen Ebene das nachvollziehen können. Nicht, weil sie vielleicht dieselbe Erkrankung haben, aber weil sie vielleicht auch chronisch krank sind. Und ich glaube, eine chronische Erkrankung kann wirklich kein gesunder Mensch nachempfinden. Egal wie viel Empathie da ist, das ist, kann man einfach nicht beschreiben, wie das irgendwie ist. Und ich maß mir auch gar nicht an zu sagen, dass ich verstehe, wie sich jetzt alle chronisch kranken Leute fühlen, um Gottes Willen. Mir geht's ja im Vergleich auch echt ganz okay. Aber das hat schon auch geholfen, dass ich in meinem Umfeld wusste, wenn ich der oder der Person das jetzt erzähle, die stellt keine Nachfrage, die irgendwie anstrengend ist, weil der muss sich nicht mehr erklären. Die wird es jetzt einfach wissen und verstehen und ich werde nicht alleine damit sein. Das hat ganz, ganz viel gemacht. Wissen wir ja auch, ja. Wenn wir es kurz fachlich betrachten, wissen wir auch aus der Forschung, dass soziale Unterstützung einfach ein riesiger Faktor ist und da bin ich sehr gesegnet. Ja, ich glaube, das sind so die größten Punkte. Also keine Angst vor den unangenehmen Gefühlen, sich der Realität ein Stück weit auf dieser emotionalen Ebene quasi stellen. Da hatte ich halt auch einfach viele Tools, ja, allein durch meinen Job. Dementsprechend darf man sich da bitte gerne auch Unterstützung holen. Hatte ich übrigens auch, ne? Nur um das nochmal zu entstigmatisieren. Also ich habe auch auf der psychischen Ebene therapeutische Unterstützung gehabt eine Zeit lang. Und dann eben aber auch ein soziales Umfeld, was einen mitträgt, zumindest auch wenn man das meiste natürlich schon irgendwo alleine tragen muss. Aber ja, bereitet einen keinen darauf vor, wie einsam man wird, obwohl man von Menschen umgeben ist.
Ah, der letzte Satz ging jetzt noch mal tief, ehrlich gesagt. Muss ich jetzt auch mal kurz noch mal schlucken, auch wenn ich mich schon viel mit dem Thema befasst habe, aber glücklicherweise eben selber nicht betroffen bin, da sehr dankbar für. Aber ich glaube, das betrifft ja jetzt tatsächlich nicht nur zwangsläufig chronisch Erkrankte, das kann ja auch tatsächlich eine psychische Erkrankung mit sich bringen. Von daher war das jetzt ein ja, wie gesagt, sehr tiefgehender Satz. Ich finde es aber total beeindruckend, wie reflektiert und klar und stark und positiv du jetzt damit umgehen kannst. Also du sagst es ja schon, es gibt auch schlechte Tage, davon wollen wir uns jetzt auch gar nicht irgendwie abbringen lassen, sag ich mal. Also ne, uns ist allen klar, das ist nicht das komplette Bild. Wie sieht es denn jetzt für dich im Stall aus? Also was kannst du da machen? Weil du hast eben schon gesagt, zu dem Zeitpunkt, als du mit den ÄrztInnen gesprochen hast, war jetzt Sport halt überhaupt kein guter Vorschlag. Ist das heute wieder ein Stück weit möglich? Wahrscheinlich auch mit der Pulsuhr nur, schätze ich mal. Aber ja, wie sieht das jetzt heute da aus?
Nein, ich mache keinen Sport. Nicht unbedingt aus Überzeugung. Ich habe früher sehr gerne Sport gemacht. Nein, also ja, es hat sich etwas verbessert, aber es ist weit von dem entfernt, was andere Menschen als Sport bezeichnen. Also für mich gehen jetzt Dinge wie 1 bis 1,5 Stunden mit Sitzpausen mit den Hunden halt spazieren gehen zum Beispiel. Vorher bin ich mit dem, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff ist, dem Rentnermobil meines Großvaters gefahren, wenn ich mit meinen Hunden halt länger gehen wollte. Und wir haben hier am Hof auch einen E-Scooter, den ich nutzen kann, der manches leichter macht, manches schwerer, ist auch egal. Aber also ich hatte tatsächlich war ich ganz viel auf Gehhilfen angewiesen. Mittlerweile brauche ich meinen Stock nur noch an schlechteren Tagen oder an Tagen, wo ich nicht einschätzen kann, ob es schlechter wird und ich nicht vielleicht nicht zu Hause bin oder so. Nee, der Sport, den ich wieder machen kann, ist tatsächlich mal 1 bis 2 Karren abäppeln, ohne danach komplett zu crashen. Und das reicht natürlich bei 4 Pferden nicht. Dementsprechend bin ich da auch sehr dankbar um die Hilfe, die ich habe. Aber ich habe, also ich glaube, das, was für mich fast sich noch mehr nach Sport anfühlt, ist, ich habe gelernt, 5 Grad sein zu lassen. Also stirbt halt jetzt keiner, wenn dieser Teil vom Trail nicht abgeäppelt ist. Und es klingt so banal, aber ich weiß es ja auch von meinen KlientInnen, dass das häufig nicht so banal ist, weil es in uns sehr, sehr viel auslösen kann, gerade wenn wir irgendwie davon überzeugt sind, dass ja, wir sofort irgendwie ein schlechter Tiermensch sind, wenn wir nicht alles irgendwie perfekt machen und sich da so dysfunktionaler Perfektionismus mit einreiht. Also lasst euch nicht blenden jetzt von so einer Podcast-Folge, wo ich irgendwie ein paar gerade Sätze hintereinander sprechen kann. Das ist keine Heldinnengeschichte. Und das ist mir auch ganz wichtig, das irgendwie zu sagen, weil ich finde es ganz schlimm, dass das in den Medien oft so dargestellt wird. Ne? Es werden ja gerne die schönen Geschichten erzählt. So, ja, glaube nur an dich und dann ist es für dich irgendwie auch einfacher oder was weiß ich. Nee, es ist halt an vielen Ecken total, ja, unpraktisch bis scheiße, ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, gerade auch in Bezug auf die Tiere. Ich werde meinen Tieren nicht mehr gerecht. Von Training müssen wir gar nicht sprechen, ja. Also ich habe meine Pferde seit locker 2 Jahren kein Stück irgendwie trainiert oder so etwas. Ich versuche halt über die Haltung das ein kleines bisschen auszugleichen. Und auch da haben meine Ponys Freundinnen quasi, die sich ein klein bisschen kümmern und auch mal spazieren gehen und so. Trotzdem sind meine Pferde im Endeffekt das, was, glaube ich, SportreiterInnen als Rentner beschreiben würden. Ja, die leben halt so, wie es geht, ihr bestes Leben hier und werden sehr geliebt, aber ich bin weit davon entfernt, irgendwie nochmal sehr, sehr aktiv mit denen zu werden. Was nicht heißt, dass wir uns nicht versuchen, eine schöne Zeit zu machen, aber das, was man jetzt unter Training versteht, findet halt nicht statt. Genau, es ist hier häufig viel unordentlicher, als ich es gerne hätte. Ich meinte nicht meine Wohnung, aber mein Kopf hat den Gedanken gleich mitgebracht. Also ja, Leute, auch das habe ich nicht im Griff. Nein, ich meinte eigentlich das Paddock. Genau, sieht halt auch nicht so schön aus wie gewünscht. Und ja, im Endeffekt ist das, glaube ich, eine gute Beschreibung dessen, wie es auch den Alltag mit den Tieren einschränkt.
Hast du denn überhaupt irgendeine Art Alltag oder ist wahrscheinlich jeder Tag ganz anders, so wie es jetzt gerade geht, weil den Einschränkungen, die ja manchmal auch überhaupt nicht vorhersehbar sind. Du weißt ja nicht, wie du morgen aufstehst, ob du morgen aufstehst, im Zweifel.
Ja, also das hat sich durchaus gebessert. Es gibt jetzt sowas wie einen Alltag. Das Problem in unserer Leistungsgesellschaft ist ja nun mal auch, dass von Kranksein als Selbstständige niemand meine Familie ernährt. Dementsprechend gibt es da halt schon einen gewissen Druck auch, dass ich ein Stück weit funktioniere. Und ich habe mir wirklich für mich gut funktionierende Routinen geschaffen, ne? Also, dass ich immer zwischen den Terminen zum Beispiel Raum habe, wo ich mich hinlegen könnte. Manchmal geht es mir aber auch gut genug und ich gehe einfach länger mit den Hunden spazieren, ja. Also das ist sehr variabel. Aber ich habe schon einen gewissen Alltag. Mittlerweile sind meine Wochenenden eigentlich immer terminfrei und der Montag meistens auch, weil mein Partner dann hier ist und es auch mal günstig ist, terminfrei zu haben für mich, weil es eben wieder Reizreduktion ist. Also all die Termine in meinem Kalender sind nochmal anders anstrengend als beispielsweise, keine Ahnung, an irgendwas in der Kundinnenbetreuung im Hintergrund tüfteln oder was weiß ich, ja. Genau, dementsprechend habe ich den Alltag so gestaltet, dass ich meistens nicht vor 10 anfange, weil dann kann ich A, eine Stunde länger im Bett liegen bleiben, wenn nötig. B, ich kann alle Tiere vorher einmal grob versorgen, dass die alles haben. Und C, ich weiß bis 10 Uhr meist relativ gut, ob ich doch notfallmäßig spontan noch absagen muss, was ich sehr ungern mache, gerade eben, weil ich halt auch meine KlientInnen begleite, denen es ja nicht immer gut geht. Aber das wissen die auch alle, dass wir uns da nicht vor den Karren pissen, wenn das mal stattfinden sollte in beide Richtungen. Ne? Das ist so eine manchmal unausgesprochene Regel, die aber eigentlich alle durchaus kennen. Genau, und dann habe ich zwischen den Terminen immer Pausen und ganz viel Reizreduktion ansonsten. Also wenn mehrere Termine stattfinden am Tag, die ja logischerweise mit sozialer Interaktion einhergehen, dann bin ich abends in meinen gemütlichsten Anziehsachen ohne Licht, einfach, ne, für mich. Und ganz oft ist es halt dann auch nicht Serie gucken oder so, was ich früher viel, viel mehr gemacht habe, weil es auch wieder Reize sind. Das heißt, manchmal einfach halt wirklich, ja, gar nichts. Nichts sehen, nichts hören, nichts riechen, vor allem auch wegen der Migräne. Und das funktioniert tatsächlich für mich ganz gut.
Ja, ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Hinweis, was, glaube ich, allen, die sich noch nie so mit dem Thema Post-Covid, Long-Covid, ME/CFS, wie auch immer, auseinandergesetzt haben, dass Ruhe halt nicht bedeutet, wie bei den meisten Menschen, ich setze mich jetzt auf die Couch, gucke eben meine Serie, lese mein Buch, sondern dass wirklich dann auch wirklich gar nichts mehr geht, dass im Zweifel mit Schlafbrille und Gehörschutz und so weiter, dass wirklich, wirklich Ruhe herrscht in allem. Das war nochmal, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, weil ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht in irgendeiner Form Berührungspunkte mit dem Thema hat, ob man jetzt selber betroffen ist oder das Umfeld.
Ja, klingt immer erstmal so, als könnte ich ganz gut chillen,
Ja, genau. Also das war
ne?
deswegen, glaube ich, nochmal
Ja.
gut, das klarzustellen, dass das eben nicht so schön ist, wie es vielleicht klingen mag.
Ja, das ist eine kurze Steilvorlage nochmal für eine Gesellschaftskritik, die ich mir nicht verkneifen kann, weil es ja letztlich etwas ist, was wir alle internalisiert haben, ne? Dass Pause machen halt Faulheit ist und Bequemlichkeit. Und das ist halt nichts, was in irgendeiner Form in der Gesellschaft honoriert wird. Und dementsprechend ist Kranksein auch wahnsinnig stigmatisiert. Ja, also wie viele Leute schleppen sich trotz Erkrankung irgendwo zur Arbeit und so weiter und so fort. Ich meine, bei einer chronischen Erkrankung, wenn man trotzdem arbeitet, das ist nochmal was anderes. Ich meine jetzt so ein Akutinfekt oder so, ne? So, ja, nee, geht schon. Die anderen haben ja dann auch so viel zu tun. Und vielleicht hilft der kleine Perspektivenwechsel, dass wenn, okay, in meinem Fall war es kein Arbeitskontext, in dem ich mich wahrscheinlich angesteckt habe, aber wenn diese Person mit ihren Viren zu Hause geblieben wäre, statt trotz dessen hinzugehen, dann säße ich jetzt hier nicht und würde mit euch über meine chronische Erkrankung sprechen an der Stelle. Und es soll gar keine Schuldzuweisung sein, sondern so ein bisschen der Perspektivwechsel, es wieder zu erlauben, wie absurd eigentlich unsere Leistungsgesellschaft gestrickt ist, weil wir nicht nur uns selbst gefährden, sondern eben letztlich auch andere Leute. Und es viel, viel klüger wäre, wenn wir in einer Struktur leben würden, in der es nicht gerechtfertigt sein müsste, dass wir Pausen machen, dass wir uns Urlaub nehmen, dass wir, wenn wir krank sind, einfach krank sind und dann zu Hause bleiben. Also ja, vielleicht regt es ja noch mal ein bisschen zum Nachdenken an, auch ob der eigenen Selbstfürsorge wegen.
Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und an dem Punkt nutze ich dann jetzt nochmal die Steilvorlage. Wer da mehr wissen möchte, kann natürlich gerne mal in unsere Folge zum Thema Pausen machen reinhören, weil da haben wir auch ein paar Tipps mitgegeben, auch so Stichwort Selbstfürsorge, weil wir natürlich auch dafür plädieren, zu sagen, Pausen sind wichtig und Pausen sind nichts Schlechtes, sondern im Endeffekt, selbst wenn man es in einer Leistungsgesellschaft sieht und man es in unserer leider vorhandenen Struktur nochmal einordnet, sind Pausen eben auch wichtig, um die Arbeitskraft zu erhalten. Das kann man, wenn man es jetzt nicht auf der persönlichen Ebene sehen möchte, von es ist eben wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben, auch für dich persönlich, ist es halt auch einfach tatsächlich gesamtgesellschaftlich wichtig, dass wir möglichst nicht langfristig so krank werden, dass wir das eben nicht mehr erbringen können. Also im Prinzip, egal wie die Gesellschaft ist, Pausen sind wichtig. So, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, auf jeden Fall.
Was mich persönlich noch interessieren würde mit deinen Tieren, hast du denn das Gefühl, dass die dir auch helfen? Also merken die vielleicht auch sogar, wenn du irgendwie gerade in einer schlechteren Phase bist oder so? Das ist mir jetzt eben, als du darüber erzählt hast, noch eingefallen. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht? Das fände ich ganz spannend.
Ja, das ist jetzt der Teil, der mir schwerer fallen wird, sage ich schon mal vorweg. Ich muss ein bisschen vielleicht drüber nachdenken, wie ich es formuliere, weil der gerade im Moment noch sehr mit meinem Trauerprozess verknüpft ist, weil mein Diego ja vor ein paar Monaten gestorben ist, also einer meiner Hunde, für alle, die
Okay.
das nicht wissen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich ohne meine Hunde diese Phase nicht überlebt hätte. Und meine Pferde waren für mich ganz viel mit Schuldgefühl verknüpft, weil ich denen halt noch weniger gerecht werden konnte. Also das war eher so ein bisschen schwierige Beziehung zwischenzeitlich. Aber auch die sind natürlich trotzdem für mich eine wahnsinnige Ressource, weil welchen Grund hätte ich gehabt, meine Grenzen wieder auszutesten, wenn nicht für meine Tiere? Also ja, kann man jetzt auch sagen, naja, für dich selbst, ja, aber lieg da mal und wisse, dass jede Bewegung halt eine Verschlechterung hervorrufen kann. Also da darf man auch vielleicht sich kurz ins Bewusstsein holen, dass das durchaus mit Ängsten einhergehen kann, weil diese Erkrankung geht ja bis hin zu Organversagen oder jahrelang pflegebedürftig sein. Davon bin ich Gott sei Dank ne, ein ganzes weites Stück entfernt. Also damit will ich mich gar nicht gleichsetzen. Diese Menschen haben ganz, ganz andere Herausforderungen. Trotz dessen waren meine Tiere wahnsinniger Motivator, diese Grenze vorsichtig, aber dennoch zu ertasten, manchmal auch zu überschreiten, ganz klar, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, wo die ist. Genau, und ich musste jetzt, als du meintest, vielleicht merken die das auch, musste ich ganz doll an mein Lino denken. Das ist das Pony, was mich von allen, die jetzt noch da sind, am längsten begleitet. Und der ist wahnsinnig sanftmütig. Das ist, glaube ich, ein Wort, was Lino sehr gut beschreibt und sehr einfühlsam, empathisch und reagiert sehr fürsorglich auf sowas, wenn er das wahrnimmt. Ich bin mir sicher, dass all meine Pferde das wahrgenommen haben, aber jedes geht halt anders damit um. Und Lino kümmert sich halt. Das heißt, Lino legt irgendwie seinen Kopf auf meine Schulter oder so komplett die Stirn so an meine Brust, meinen Bauch irgendwie ran und ist dann einfach da. Und der hat mir ganz, ganz doll geholfen, zusätzlich zu meinen Hunden auch an diese Gefühle ranzugehen. Weil das klang eben vielleicht ein bisschen einfach mit, ich habe mich durch diese Gefühle durchbegeben und mich damit ein Stück weit konfrontiert. Aber das ist ja nichts, was ich gerne tue. Ja, also ich bin auch ein Mensch, ich habe auch keinen Bock, jetzt da in meinen emotionalen Tiefen rumzuwühlen. Vor allem nicht ständig. Ich war ja ständig damit konfrontiert. Heute habe ich ja viel mehr Ablenkung, sage ich mal, und viele Dinge klappen mir ja auch wieder besser. Genau, aber wenn dann halt so ein Tier so ein, ich sag mal, so ein Knopf drückt bei einem, ja, weil man halt so merkt, okay, das ist gerade richtig viel Resonanz da für zum Beispiel die Traurigkeit, die da ist, oder manchmal auch für so ein Weltärger. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal durch einen Krankheitsakzeptanzprozess gelaufen seid, egal ob bei euch oder bei euren Tier, für eure Tiere sozusagen. Aber das geht manchmal ganz viel damit einher, dass man einfach super wütend und frustriert ist, dass es alles so unfair ist. Und ich glaube, ich hätte mich darin länger gewälzt, wenn meine Tiere mir nicht geholfen hätten, aus diesem ja eigentlich Sekundärgefühl runterzugehen in die defensiveren Gefühle wie eben Traurigkeit, auch Angst und so weiter. Ja, also die haben mir wahnsinnig geholfen. Und ich meine, das ist für mich Familie, ne? Es kam nie Ich hätte mir nie irgendwie wirklich vorstellen können, die abzugeben. Ich weiß aber auch, dass das eine privilegierte Aussage ist, weil ich weiß, dass es nicht gegangen wäre. Das wäre halt einfach schlichtweg tierschutzwidrig gewesen, wenn ich nicht Hilfe gehabt hätte, ja. Also dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass ich mir darüber halt keine weiteren Gedanken machen musste. Und ich bin mir sicher, dass die Tiere, vor allem tatsächlich die Hunde, weil die halt mit mir im Bett lagen die ganze Zeit, aber auch die Pferde mir sehr, sehr durch diese Zeit geholfen haben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das besser beschreiben kann. Deshalb lasse ich das, glaube ich, mal so, weil vielleicht kommt ja trotzdem ein bisschen rüber, was ich sagen will, wofür es vielleicht keine Worte gibt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ich glaube, das ist sehr, sehr gut angekommen. Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich meine, alle, die hier zuhören, haben ja selber Tiere und kennen, glaube ich, einfach diese Verbindung. Und deswegen habe ich auch gefragt. Also ich kenne das zum Beispiel von meinen Tieren auch, nicht von allen in diesem Ausmaß, was du beschrieben hast, aber so grundsätzlich, dass die schon merken, wenn es einem gerade mental oder auch körperlich nicht gut geht. Deswegen fand ich das jetzt auch nochmal spannend. Und ja, danke dir da auch sehr, dass du trotz des Trauerprozesses, dass du da jetzt gerade so offen drüber gesprochen hast.
Ja, war ein wichtiger Punkt, sollte nicht ungesagt sein.
Ja, trotzdem ist das nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben jetzt alle irgendwie einen super guten Einblick in die Vielfalt auch dieser Krankheit bekommen. Und wir hatten ja eben schon mal angeschnitten, das ist super individuell, wie man damit umgeht. Aber ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere trotzdem noch auch da einen Impuls vielleicht mitnehmen kann. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was du noch unbedingt loswerden möchtest, empfehlen möchtest? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas, was dir gerade in den Kopf kommt.
Ich glaube, es ist tatsächlich dieser Punkt, dass mir nochmal dieser Zusatz an chronischer Erkrankung ganz doll gezeigt hat, was halt wirklich wichtig ist. Und selbst ich mit chronischer Erkrankung kann danach nicht jeden Tag leben, weil wir auch nur Mensch so, ne? Aber ich glaube, dass uns diese Krisen oder halt Krankheiten oder was weiß ich, dass die uns ja durchaus dafür Bewusstsein schaffen, was wirklich wichtig ist, wem man oder auch welchen Sachen man Aufmerksamkeit widmen möchte und so weiter. Und da würde ich gern so ein bisschen die Empfehlung geben, mal zu schauen, ob das vielleicht diese Folge hier anstoßen kann, dass man gar nicht selber vielleicht gerade eine Krise braucht, so doof es klingt, um sich damit nochmal zu befassen und nochmal zu überlegen, ne, welche dieser Gedanken, die sich mir aufdrängen, was ich angeblich alles machen müsste und so weiter, ist denn tatsächlich jetzt gerade irgendwie relevant und so. Also was bleibt im Kern, ne? Also bei unseren Tieren nenne ich das gerne euer irgendwas. Selbst wenn gar nichts mehr geht, ja, und in meinem Fall war das halt vor allem aus meiner Erkrankung heraus so entstanden, aber ich habe ja auch chronisch kranke Tiere an meiner Seite. Selbst wenn gar nichts mehr gibt, gibt es irgendein irgendwas, das so wahnsinnig verbindend ist und so sinngebend ist und ja, einfach mit angenehmen Dingen verknüpft ist. Ich glaube, da darf man ganz doll auf die Suche gehen und gleichzeitig nie den Glauben an sich verlieren, dass man irgendwie aus was anderem angenehme Gefühle ziehen kann. Selbst wenn man irgendwas loslassen muss, was einem wahnsinnig wichtig war. Also, ja, ich habe jetzt so viele schrullige Hobbys mir angeeignet, weil da einfach Raum entstanden ist, den ich logischerweise mit was füllen musste, damit er mir weder Angst macht, noch mich nur traurig oder wütend macht oder was weiß ich. Und das ist irgendwie auch ganz cool, ne? Das sind irgendwie Facetten, die vielleicht teilweise seit meiner Kindheit gar keinen Raum bekommen haben, die ich jetzt wieder so ausgepackt habe, wo ich denke, ja, das bin ich halt auch. Und ich bin ja nicht weniger durch diese Erkrankung geworden. Ich bin auch nicht unbedingt mehr durch diese Erkrankung geworden. Es sind nur andere Facetten, die jetzt mehr Raum bekommen können, als es vorher irgendwie der Fall war. Und da möchte ich so ein bisschen die Hoffnung mitgeben, wenn ne, wie du gerade zuhörst, in einem Veränderungsprozess bist, dass es mit Sicherheit nicht immer gut wird, ja. Also ich bin die Letzte, die sagt, alles wird gut, weil obviously wird nicht alles gut, aber es wird anders und manchmal lohnt sich anders auch irgendwie lieben zu lernen. Und es darf koexistieren mit den ganzen Herausforderungen, die da sind. Es muss nicht alles überschatten. Und ja, man kann auch irgendwie in dieser Veränderung was Schönes finden, auch wenn man sie sich überhaupt nicht gewünscht hätte und sie in Gänze halt auch nichts Gutes ist, was einem widerfahren ist. Trotzdessen kann man vielleicht was Schönes entdecken, was einen so ein bisschen durchträgt.
Ja, das war sehr, sehr schön gesagt. Es ist ein sehr realistischer Blick und trotzdem irgendwie ein mutmachender. Und statt die, ja, du hast es eben schon gesagt, es ist keine Heldengeschichte. Wir haben genug Leute, die erzählen, welche große Krise sie überwunden haben, nur damit danach was auch immer Schönes, Tolles entstehen konnte. Das mag ja auch oft der Fall sein, aber ich finde es wichtig zu sagen, dass es eben auch nicht immer eine Lösung für alles gibt, aber dass trotz allem du da deinen Weg ja irgendwie findest, da auch deine schönen Momente immer wieder ja rauszuziehen. Das finde ich nochmal sehr, sehr schön von dir zusammengefasst.
Ja, absolut. Ich schließe mich da gerade mal direkt an. Ich fand das jetzt auch sehr schön und ehrlich gesagt, das wäre ein ganz tolles Schlusswort schon gewesen. Ich würde es aber zu schade finden, wenn wir die drei Fragen, die wir allen immer stellen, dir nicht stellen würden, weil ich glaube, dass du da noch mal vielleicht auch die ein oder andere Perspektive hast. Und von daher würde ich sie dir gerne trotzdem noch stellen. Die erste ist für dich jetzt tatsächlich wirklich mal eine ganz Also das ist die gleiche Frage, aber für dich wird sie anders wirken als für die anderen Menschen, die wir bisher im Podcast hatten. Du kennst sie vielleicht schon. Die erste Frage ist nämlich, was hilft dir denn im Alltag, um runterzufahren? Wie kannst du dir deine Auszeit nehmen? Ich vermute, wir haben schon vieles davon gehört, aber bitte, wir möchten deine Antwort natürlich trotzdem gerne hören.
Ja, ich glaube, wir haben vieles gehört, was man so besser auf sein eigenes Leben vielleicht transferieren kann. Aber ich erzähle einfach noch mal so ein bisschen, was ich für schrullige Hobbys jetzt gefunden habe, die mir helfen. Vielleicht inspiriert das ja auch noch mal. Also, ich habe mich gefragt, was ich denn irgendwie früher total gern gemacht habe oder was ich faszinierend fand. Und da habe ich ganz, ganz schnell die Dinosaurier für mich entdeckt. Ich war schon als Kind großer Jurassic Park-Fan und das habe ich tatsächlich so ein Stück weit zu meiner Identität gemacht. Genau, da ganz viel ohne Anspruch halt schöne Zeit verbringen. Also es erfüllt gar keinen Zweck, außer dass ich das einfach erfüllend finde. Ich weiß darüber nicht irgendwie wahnsinnig viel. Wahrscheinlich werden manche Menschen sagen, doch, weiß ich schon, aber. Ne, ihr wisst ja, es kommt darauf an, womit man sich vergleicht. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es mir darum geht, irgendwie alles darüber zu wissen, sondern einfach eine schöne Zeit zu verbringen, die für mich ist. Und dasselbe habe ich gerade mit Malen tatsächlich so ein Stück weit entdeckt und mit Lesen, worüber ich sehr dankbar bin, weil ich jetzt ja 2,5 Jahre lang gar nicht lesen konnte. Also ich konnte schon lesen, Leute. Ich musste nicht lesen neu lernen. Das ist wieder keine Heldinnengeschichte. Es ging einfach kognitiv nicht. Ja, also ich konnte diesen Satz 700 Mal lesen und ich wusste immer noch nicht, was er sagt. Und jetzt kann ich wieder lesen. Und jetzt entdecke ich halt irgendwie gerade so neue Buchgenres für mich, wo ich so ein bisschen reinstürzen kann. Ich habe schon immer gern PC gespielt. Da habe ich mir auch irgendwie das eine oder andere Spiel wieder auf den PC gepackt, was mir irgendwie gut tut. Solche Sachen. Also ich habe ganz, ganz viele Hobbys entdeckt, die gar keinen Zweck erfüllen und wo ich früher immer so gesagt hätte, ja, da habe ich leider keine Zeit für. Boah, ich hasse diesen Satz heutzutage so doll, weil der ist so, ja, der ist einfach so schräg, weil natürlich, wir haben alle dieselbe Zeit am Tag und natürlich ist es viel. Ich will das gar nicht kleinreden. Es ist einfach wahnsinnig viel, was wir alles leisten müssen. Aber wir sollten uns verdammt nochmal diese Zeit nehmen. Und natürlich kann ich nicht jeden Tag all meinen schrulligen Hobbys nach gehen, aber ich habe dann irgendwie so eine Kategorienliste fast schon und weiß halt, mit dem und dem Symptomlevel oder mit dem und dem Be Bedürfnis werde ich mich jetzt dieser einen Sache oder der anderen widmen. Und sich diese Zeit für sich selber einzuräumen und die Selbsterlaubnis zu geben, ist, glaube ich, das A und O. Und dann ist pups egal, womit man die füllt.
Ja, da hast du mich auf jeden Fall sehr mit abgeholt, weil bei den Dinos geht es mir sehr ähnlich. Alles, wo ein Dino drauf ist, wird erstmal eingesackt, obwohl ich eigentlich keinen Plan habe von Dinos. Ja, wir gehen zur nächsten Frage. Was war denn das Schönste an deiner letzten Woche?
Boah, das ist schwer für mich. Ich muss tatsächlich jetzt kurz in meinen Kalender gucken, weil mein Gedächtnis ist wahnsinnig schlecht geworden. War es schon immer nicht wahnsinnig gut, aber jetzt ist es schon übel. Deshalb weiß ich gar nicht, was ich in der letzten Woche alles gemacht habe. Wenn ich das gefragt werde, dann gucke ich eigentlich immer heimlich in meine ganzen Fotos. Ich dokumentiere quasi meine Tage, weil ich es wirklich sonst nicht erinnere. Also sind auch regelmäßig Leute in meinem Umfeld geschockt, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ich glaube, ein absoluter Favorit war der Moment, wo ich meinem kleinen Sid sein Pullover angezogen habe. Also ich habe Australian Shepherds, ja. Ich hätte von mir behauptet, niemals werde ich jemand sein, der seinem Hund einen Pullover kauft. Aber der kleine Sid hat halt Spondylose und er hat durchaus manchmal einfach Rückenschmerzen bei diesem Usselwetter. Und für seinen Wintermantel ist es aber zu warm. Also hat er jetzt einen Strickpullover und oh mein Gott, Leute, es ist einfach so süß, ne? Ich kann mich daran so erfreuen. Und das Schönste daran ist eigentlich, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt krass Gesundheitssorgen hätte, könnte ich das halt nicht sehen. Ich habe das auch irgendwie gestern auf Instagram geteilt und ein kleines YouTube-Video draus gemacht, weil das so wichtig ist, nochmal zu verstehen, dass diese Wahrnehmung sich so krass verändert, wenn man halt mit welcher Herausforderung auch immer ein Stück weit abgeschlossen hat, weil man dann halt viel leichter wieder die schönen Dinge sehen kann. Und ja, ich habe ihn jetzt wieder vor Augen. Heute früh ist er wieder in seinem Pullover über die Wiese getrabt und es sieht einfach zauberhaft aus. Ich glaube, das ist aus der letzten Woche mein absolutes Highlight, dass mein Hund jetzt einen Strickpullover hat. Ja.
Wie schön. Ich glaube, wir müssen uns das Bild dann vielleicht auch nochmal angucken. Vielleicht können wir das ja sogar dann noch bei Instagram teilen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall jetzt neugierig.
Sehr gerne.
Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Jetzt nochmal mit Blick tatsächlich auf die Pferde. Was wäre denn dein Wunsch für die Pferdewelt? Gibt es etwas, was du gern allen Pferdemenschen mitgeben würdest?
Boah, das ist richtig schwer, weil ich bin, glaube ich, nicht so gesegnet mit einer beliebten Antwort. Aber ich glaube, ich fände es ganz schön, wenn Pferde nicht mehr genutzt werden dürften.
Okay.
Ich glaube, die Pferdewelt, wenn wir wirklich für die Pferde entscheiden, wäre tatsächlich besser, wenn sie nicht, wenn sie einfach wie jedes andere Tier existieren dürften, wenn gar nicht dieser Anspruch wäre, dass Reiten mit Pferden so verknüpft ist oder Sport mit Pferden verknüpft ist oder ja, keine Ahnung, Nutztier müssen wir gar nicht von anfangen, ja, also die haben ja auch mal ein anderes Leid auf ihren Schultern, aber ich glaube, auch wenn das jetzt die wenigsten Pferdemenschen toll finden, dass ich das sage, ich glaube tatsächlich, wenn wir nur für die Pferde entscheiden, wäre das gut, wenn es insgesamt nicht erlaubt wäre, weil auch wenn es viele Leute gibt, die das ganz, ganz toll machen und die sehr bemüht sind für ihre Ponys, ist, glaube ich, einfach das Gros nicht toll, was Pferde so erleben und wie sie gehalten werden. Ich glaube, denen ging es besser, wenn das nicht so wäre. Und für die Pferdemenschen würde ich mir ganz, ganz dolle wünschen, dass sie sich mit ihren Themen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist was, was ich Menschen generell wünschen würde, weil ich glaube, dann hätten wir weniger Kriege auf der Welt und eben auch weniger Tierquälerei und whatever. Weil vieles daraus schlichtweg, ja, nicht, natürlich nicht alles, aber vieles daraus einfach so einer wenig in Kontakt stehen mit sich selbst Haltung irgendwie entspringt. Also da wird sich irgendwie auf vielleicht Macht fokussiert oder Geld fokussiert oder Leistung oder was weiß ich. Und es ist überhaupt nicht einfach. Ich sage gar nicht, dass diese Lösung irgendwie einfach ist, aber ich glaube, wir können am allermeisten damit tun, wenn wir näher zu uns selbst wiederkommen, uns selber wahrnehmen, unsere Werte wirklich kennen und uns damit auch mal befassen, weil ich glaube, die meisten Leute rennen eigentlich durch die Welt und wissen gar nicht, was ihre Werte sind. Ja, damit sie irgendwie sich selber was Gutes tun können, aber auch zu anderen irgendwie besser sein können. Und ich bin mit im Boot, ja. Ich arbeite da auch jeden Tag dran. Das ist nichts, was wir einmal irgendwie haben und dann ist das gut. Aber das täte, glaube ich, auch der Pferdewelt gut. Jetzt dürft ihr mich alle doof finden, das ist schon okay.
Ich glaube, hier findet dich niemand doof. Ich finde, das sind sehr spannende Gedanken und wie erwartet ganz andere Antworten, als wir bisher immer bekommen haben. Was ich aber ja immer als sehr gut empfinde, weil das ist, was uns alle nochmal zum Nachdenken anregt. Wenn wir immer nur das Gleiche hören, wird es irgendwann langweilig und wenn wir immer nur unsere Bestätigung finden, sind wir halt auch sehr verfestigt in unseren Gedanken. Von daher braucht es auch mal andere Perspektiven und andere Ideen und genau dafür sind wir ja auch irgendwie hier und kommen wir hier mit Gästen zusammen. Und von daher war das sehr wertvoll. Und da musst du dich auch nicht für entschuldigen oder sonst irgendwas. Wir wollen hier ehrliche Antworten.
Mache ich auch nur aus Höflichkeit. Eigentlich meine ich das vollkommen ernst.
Sehr gut. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Ich fand es auf jeden Fall super, super spannend, mit dir zu reden, von dir zu hören. Und ich würde sagen, ich bedanke mich mal im Namen aller für deine Ehrlichkeit, für deine authentischen Antworten und dafür, dass wir alle jetzt hoffentlich ganz viel von dir lernen durften.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.